Heute geht es um die Hauptsache, Karfreitag, Ostern, was an Ostern geschehen ist. Wir dürfen vor Gott sein, vor ihm knien. Wir dürfen frei vom bösen Gewissen sein. Um das werden wir uns heute Morgen ein wenig drehen und werden einen Anfahrtsweg nehmen, wo wir in eine andere Welt eintauchen wollen vom jüdischen Denken und werden uns heute ein wenig beim alten Bund, um diesen alten Bund drehen. Mein Name ist Michael Urech, ich bin Pastor hier in der Pfingstgemeinde. Für die, die mich nicht kennen, es freut mich, wenn du heute da bist oder auch zum ersten Mal da bist oder am Livestream zuschaust. Ich weiß nicht, was eure Pläne jetzt über diese Ostertagen sind. Ob ihr Ausflüge geplant habt, irgendwo Richtung Bergen. Tessin hatte ja richtig Schnee Mittwoch noch, ob es da in den Süden geht. Und so, der Zufall wollte es, dass das Wochenende von meiner Frau und mir, dass das unser Umzugswochenende geworden ist. Wir sind gestern umgezogen von Eck wieder zurück auf Uster, wo ich auch geboren bin. Wieder zurück in die Heimat. Und ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal umgezogen bist, aber über die Jahre sammelt sich schon einiges an im Haushalt und Dingen, die du besitzt. Du packst, also du nimmst ja alles einmal in die Hand, was du besitzt, wenn du umziehst von A nach B. Alles kommt irgend in eine Kiste oder irgendwelche Möbel werden verpackt, die du verladen musst, oder? Kisten, das Zeug rein, Kisten in den Lift rein, Treppe runter, wieder raus ins Auto rein, nach Uster fahren, aus dem Auto raus, wieder rauf. Ich bin so froh, gibt es Leute, die auch am Donnerstag freikriegen und uns unterstützen konnten, da unsere Last mitzutragen von all unserem Besitz, ja, schöner Besitz, den wir haben. Aber ich stelle mir vor, wenn ich das alles alleine hätte tragen müssen, dann hätte ich jetzt so 10 Physiotherapie-Sitzungen, die sich um meinen Rücken kümmern müssten. Es ist eine schwere Last, ihr wisst gar nicht, wie viel Geschirr wir besitzen. Geschirrkisten sind richtig schwer. Ostern, Karfreitag, Ostersonntag, diese zwei Tage, die kannst du gar nicht auseinanderdenken. Aber am Karfreitag und Ostern, da geht es darum, dass jemand unsere Last getragen hat. Und ich weiß, das Umzugsthema ist ja ein wenig ein einfaches Thema, um so einen Vergleich zu machen. Aber das Tragen von Lasten, also ich bin richtig erschöpft nach gestern. Richtig müde, hab Muskelkater, wenn du alles mal trägst. Und ich versuche immer wieder mal, ich weiß nicht, ob du das auch mal versuchst, also ich versuche mir das vorzustellen oder mich hineinzudenken. Wie musste das für Jesus sein, der die Last der Welt trägt? Oder ich denke nur schon, meine Last, mit der komme ich selbst manchmal nicht zurecht. Und man kann sich da so theologisch hineindenken, wie müsste das sein? Und wir wissen, ja, er hat das gemacht, oder? Wir sind erlöst. Also sein Tod war für uns und führte für uns zur Erlösung. Aber dieser Gedanke, dass jemand hier meine Last trägt, auch wie ging das überhaupt? Wie war das möglich? Da merke ich, da komme ich irgendwo so an meine Grenze vom Denken. Aber da ich Gott erlebt habe, weiß ich, hey, das ist wirklich geschehen und er hat das gemacht. Aber dieses Hineindenken, wie das für Jesus sein musste, irgendwie, das sprengt meinen Verstand. Aber was es gleichzeitig macht, auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen oder verstehen kann, ist es, was es macht, ist, es versetzt mich einfach in eine Ehrfurcht hinein, dass da jemand sowas für mich macht am Kreuz. Es bringt mich zum Staunen. Es zeigt mir aber auch etwas über, wie dieser Gott sein muss, der seinen Sohn in die Welt hineinschickt für uns. Und das ist die Botschaft von Ostern. Und es hat damit zu tun, dass es gibt einen Zeitpunkt vor dem Kreuz und es gibt einen Zeitpunkt hinter dem Kreuz. Und dabei geht es darum, Sarah hat das sehr eindrücklich gesagt, es geht mir heute Morgen sehr gleich, wir wollen oft etwas tun für Gott und es fällt uns schwer, einfach etwas anzunehmen, das jemand aus Gnade und Barmherzigkeit für uns macht. Und alles, was vor dem Kreuz geschehen ist, da spricht man wie vom alten Bund oder von einem alten Testament. Und mit dem Kreuz, alles, was danach kommt, spricht man von einem neuen Bund, von dem neuen Testament, wo etwas eingesetzt wurde. Das sind so die Themen, wo wir uns heute und auch nächsten Sonntag darum drehen wollen. Was wir machen wollen, wir wollen so die Perspektive des Hebräerbriefs nehmen, der uns erklärt, was in der Wirklichkeit bei Gott im Himmel geschehen ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ich möchte euch einladen, die eine Bibel dabei haben, dass sie mal den Hebräerbrief in Kapitel 9 aufschlagt. Und ihr dürft das gerne auch hier oben mitlesen. Hebräer 1. Nun gehörten ja bereits zum ersten Bund gottesdienstliche Vorschriften und es gab schon damals ein Heiligtum. Allerdings ein irdisches, ein Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war. Es hatte einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und darauf ausgelegt die geweihten Brote waren. Dieser erste Raum des Zeltes, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige genannt. Dahinter befand sich durch einen weiteren Vorhang abgetrennt ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste, zu dem der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogenen Bundeslade gehörten. In dieser waren der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die beiden Steintafeln mit den Gesetzesbestimmungen des Bundes. Auf der Bundeslade standen als Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes zwei Cherube, die ihre Flügel über die Deckplatte der Lade, dem sogenannten Sühnedeckel, ausbreiteten. Hier wird von der Stiftshütte erzählt. Die sieht etwa so aus. Es ist die Zeit Mose, wo das Volk Israel in der Wüste war. Und wenn wir hier hineinzoomen in die Stiftshütte, dann sehen wir, hier werden so die einzelnen Elemente erklärt. Und diese Elemente haben Bedeutung. Es wäre jetzt sehr spannend, so die einzelnen Elemente anzuschauen, aber wir folgen einfach mal dem Gedankengang des Schreibers des Hebräerbriefes. Er sagt dann weiter, so sahen also, ohne dass wir jetzt auf weitere Einzelheiten einzugehen brauchen, Aufbau und Einrichtung des Heiligtums aus. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum jedoch durfte nur der hohe Priester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes dar. Er beschreibt hier nochmals diese beiden Räume, das Heilige, das ist dieser Bereich 4, 5, 7, wo sich die Gegenstände befinden. Und dann seht ihr den Vorhang, die Nummer 3, also ein Vorhang, der das Heilige und das Allerheiligste voneinander trennt. Nicht mal die Priester durften in das Allerheiligste reingehen. Nur der Hohepriester hatte dort Zutritt, und zwar nur einmal im Jahr, um die Sünde, für das Sünde des ganzen Volkes Israels, Sühne zu schaffen, Vergebung zu schaffen, eine Wiedergutmachung für ihre Verfehlungen. Und dazu musste er, der Hohepriester, zuerst für sein eigenes Leben und für das Leben seiner Familie ein Opfer bringen und dann ein Opfer für das ganze Volk, dass er überhaupt Zutritt hatte in das Allerheiligste. Und Gott sagte zu Mose, dass Aaron, sein Bruder, der auch Hohepriester war, nicht jederzeit hinter den Vorhang in das Heiligtum gehen kann. Warum nicht? 3. Mose sagt uns, weil er sonst sterben würde. Denn Gottes Gegenwart erscheint in der Wolke über dem Gnadenstuhl. 3. Mose 16, 1 bis 3. Also zu diesen Zeiten von Mose hat Gott sich entschieden, dass er dort mit seiner Gegenwart präsent ist. Hinter diesem Vorhang, wo die Bundeslade war. Und es zeigt uns etwas über das Wesen Gottes, dass ein Sünder nicht einfach so dort Zutritt hat. Er kann dort nicht einfach rein. Nicht mal der Hohepriester, nicht mal die anderen Priester. Sie durften nicht mal einen Blick dahinter, hinter diese Vorhänge werfen. Und es zeigt uns etwas über die Heiligkeit Gottes aus, von seinem Wesen. Es zeigt uns etwas über seine Gerechtigkeit aus, was er einfach ist. Wenn er Gerechtigkeit ist, wenn er heilig ist, kann keine Sünde in seiner Nähe bestehen. Römer 6, 23 sagt uns, dass die Folge von Sünde der Tod sein muss. Und das kann uns vielleicht ein wenig erschrecken, wie dieser Gott überhaupt ist. Das ist alttestamentliche Zeit. Sich Gott zu nahen, war keine Selbstverständlichkeit. Und da wollen wir uns heute so versuchen, so reinzudenken. Oder für uns sind so die Opfer zu bringen, das ist uns fremd, das kennen wir ja nicht. Aber genau gleich fremd ist es für die Juden, zu denen hier der Schreiber schreibt, wenn er danach darauf eingeht, dass sie plötzlich keine Opfer mehr bringen müssen, weil anscheinend mit Jesus ein anderes Opfer gegeben wurde. Und von diesem Bild können wir etwas lernen. In Vers 8 geht es weiter. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmung des irdischen Zeltes in Kraft sind. Dieses Zelt ist nämlich ein Sinnbild dessen volle Bedeutung, wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Also in der heutigen Zeit, Hebräerbrief wurde so 68 nach Christus geschrieben und er meint mit der heutigen Zeit, meinte die Zeit, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Sarah hat das kurz gesagt, die Jünger konnten das noch nicht verstehen, als Jesus noch nicht am Kreuz war. Er spricht da etwas von Blut und Hingabe und er stirbt für sie. Das konnten sie nur ahnen. Wir können es heute verstehen. Die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Bei allen diesen Vorschriften geht es um Äußerlichkeiten, um Fragen des Essens und Trinkens und um eine Vielzahl von rituellen Waschungen. Und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Also was lehrt uns dieses Bild der Stiftshütte, das uns gegeben ist? Es hilft uns, etwas zu verstehen, das wirklich geschehen ist. Die Stiftshütte, sagt die Bibel, ist ein Typus. Es ist ein Abbild. Oder er sagt auch, es ist ein Schatten von dem Wirklichen, das im Himmel ist. Und als Mose auf dem Berg Sinai war, hat Gott ihm dieses Bild gezeigt und hat gesagt, bau das nach, denn es wird den Menschen helfen zu verstehen, was die Wirklichkeit im Himmel ist, die von bloßem Auge für uns einfach nicht wahrnehmbar ist. Also es ist ein Abbild, es ist eigentlich eine Kopie, ein Typus ist, es gibt da ein Original und es gibt eine Kopie. Und diese Stiftshütte ist die Kopie auf Erden. Der Zugang ist nicht offen. Also dieser Vorhang, der da ist, dieser Vorhang zeigt uns, hey, der Zugang zu Gott, der ist versperrt. Und jetzt haben wir in dem Vers gelesen, jetzt wird doch ihnen vom Gesetz vorgeschrieben, dem Volk Israel, hey, opfere, dann kommt deine Beziehung mit Gott wieder in Ordnung. Und jetzt sagt er, den Judenchristen, denen das im Neuen Testament geschrieben ist, sagt er, diese Opfer waren nicht imstande, wirklich für die Schuld zu bezahlen. Wie würde es dir gehen, wenn dir das jemand sagt? Wie ist es wohl dem Volk Israel zu diesen Zeiten gegangen? Zu Zeiten, wo diese Opfersysteme gemäß dieser alten Ordnung noch vorhanden war. Wo diese Trennung da ist. Wo kein freier Zugang von Menschen zu Gott möglich war. Und du immer diesen Mittler, diesen Priester brauchtest, dem du ein Opfertier bringen musstest. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Ziege ausgewählt hast oder einen Bock. Wenn du ein wenig ärmer warst, hast du zwei Turteltauben genommen. Dann gingst du zum Tempel, hast sie dem Priester gegeben. Gesagt, ich habe da Dinge getan, die Gott nicht gefallen. Könntest du bitte diese Opfertiere bringen? Denn für Sünde muss Leben gegeben werden, für Wiedergutmachung, dass Gerechtigkeit geschafft werden kann. Keiner von uns musste das jemals machen. Und jetzt kommt da einer, der sagt, hey, das ist nichts. In der himmlischen Stiftshütte konnte das nicht wirklich von der Schuld erlösen. Du bist nicht wirklich frei von der Schuld. Das ist die Betonung dieses Verses 9. Das Ganze ist nämlich ein Sinnbild für die heutige Zeit, die vom Gesetz verlangen. Gaben und Opfer können nicht bewirken, dass derjenige, der Gott dient, dadurch ein völlig reines Gewissen bekommt. Und der Hebräerbriefschreiber wiederholt immer und wieder, dass das Blut von Böcken und Stieren nicht wirklich dich freimachen kann von deinem bösen Gewissen, von deinem schlechten Gewissen oder von deiner Schuld. Bedeutet das nun, dass die Leute im Alten Testament nicht gerettet werden konnten? Sie haben ja das gemacht, was Gott ihnen vorgeschrieben hat. Sie konnten gerettet werden. Aber der Hebräerbriefschreiber, der sagt uns auch, dass es etwas anderes war, das sie gerecht machte und dass es schon im Alten Testament der Glaube war, der gerettet hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben, steht im Alten Testament. Und so die Opferrituale, die hatten immer vier Aspekte. Und nur der erste Aspekt möchte ich euch heute Morgen vorstellen, das ist die Darstellung des Opfertiers. Also wenn du Sünde begangen hast, musstest du ein Opfertier holen und du gingst zum Eingang dieser Stiftshütte mit deinem Opfertier. Und es war der Ausdruck deines Glaubens, dass du daran glaubst, wenn du dieses Tier opferst, weil Gott es vorgeschrieben hast, dass du bedürftig bist und Vergebung brauchst und dass durch dieses Opfer dir auch Vergebung geschenkt wird, weil Blut fließt, weil ein Leben gegeben wird für ein anderes Leben. Also es war in der himmlischen Stiftshütte nicht wirklich das Blut des Opfertiers, das die Schuld wegnehmen konnte, weil das keine perfekten und genügende Opfer waren, weil nicht ein Tier für einen Mensch sterben kann, um Sühne zu schaffen. Das war es nicht, sondern es war dein Glaube, die Haltung daran. Und wenn ihr dann lest, Hebräer 9,15 steht, dass nämlich alle Schuld im Alten Testament in dieser Zeit bis an das Kreuz hin, dass diese Schuld erst durch Jesus am Kreuz vergeben wurde. Wirklich. Das ist jetzt die himmlische Sphäre von dem Original. Und die Schuld, die wurde wie aufgeschoben, bis Jesus als perfektes Lamm Gottes dafür gezahlt hat, dass sie wirklich weg war. Und das erkennen wir auch daran, dass sie ja immer wieder opfern mussten. Es hat nie genügt. Sie hatten immer wieder Fehler gemacht. Es musste immer wieder ein Opfertier sterben. Wir lesen das weiter in Hebräer 10,11. Dort steht, und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Tag für Tag, immer wieder. Im Alten Testament wird es so beschrieben, und dies sollst du auf dem Altar tun. Zwei einjährige Lämmer sollst du an jedem Tag darauf opfern. Ein Lamm am Morgen, das andere gegen Abend. Die Opfer waren vielmehr eine Erinnerung daran, an die Menschen, dass sie wussten, hey, Gottes Gerechtigkeit kann ich alleine aus mir heraus nicht genügen. Es ist nicht möglich. Das Gesetz, das gegeben ist, kann kein Mensch aus ich heraus selbst halten. Es ist nicht möglich. Und jetzt musst du dir mal diese Spannung vorstellen. Lass uns mal uns versuchen, da hineinzufühlen. Am Versöhnungstag hat der hohe Priester, das ist der Tag, als er in alles Heiligste durfte, hinter den Vorhang, um Sühne zu schaffen. Dort hat er für die Sünde der letzten 12 Monate hat er Sühne geschaffen, die Wiedergutmachung gemacht. Dass das Volk weiß, meine Beziehung mit Gott ist wieder in Ordnung. Alles, was 12 Monate zurück ist, ist wieder gut. Und dort geht es auch um die unwissentlich begangenen Sünden. Also wenn ich mir überlege, ja, wie viele Sünden ich wohl unwissentlich begehe, denn bei Schuld hat es nicht damit zu tun, ob du bewusst bist, ob du Schuld hast oder nicht. Sondern es geht darum, ob du gegenüber Gott und seinem Maßstab schuldig bist oder nicht. Das hat nichts damit zu tun, ob du dir dem bewusst bist. Die Schuld ist trotzdem da und die trennt von Gott. Hey, und jetzt ist dieser Versöhnungstag, Yom Kippur, was für ein Jubeltag, dass die Sünde weg ist. Jetzt kommt der nächste Tag. Ja, wie geht's dir innerlich? Wie geht's deinem Gewissen, dass du wieder weg hast? Dieses Fest ist vorbei, du gehst in den Familienstreit hinein, hast wieder diese Beziehungssachen und was auch immer. Hey, bin ich jetzt mit Gott im Reinen oder nicht? Habe ich wieder aus Unwissenheit Sünde begangen? Wenn ich es nicht weiß, dann erst in 12 Monaten geht der hohe Priester wieder ins Heiligtum, wo mein Gewissen wieder beruhigt sein kann. Also das kann ich mir wirklich auch schwer vorstellen. Aber wenn ich so an den Punkt gehen will, wenn ich mein Gewissen manchmal anschaue, wie es mir da geht, dann denke ich, oh meine Güte, diese Spannung zu der Zeit, von dem Punkt, dass du dich nicht Gott nahen kannst. Wie muss es den Leuten auch im eigenen Gewissen? Also wie ist es ihnen gegangen in dieser Zeit? Also schwierig vorstellbar für meinen Kopf, so in dieser Spannung zu sein. Denn wenn ich mir vorstelle, vielleicht kennt ihr das auch, also ein schlechtes Gewissen zu haben, kennst du das? Vielleicht hast du Kindheitserinnerungen. Ich weiß, ich habe meiner Mama mal, ich hoffe, du weißt es noch, Geld aus dem Portemonnaie geklaut als Kind, weil ich ein Eis kaufen wollte. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen bei der Idee, das zu tun. Und unser Gewissen, das können wir ja übergehen, ist ja nicht so ein schlechtes Gewissen, dann mache ich die Dinge nicht. Ich wollte ein Eis, hab das Geld geklaut, ging in Auskäffen, aber die Last dieses schweren Gewissens hat mich so geplagt, dass ich es nicht mal ein paar Stunden aushielt, dass ich das beichten musste. Sag ich, ich habe das Geld geklaut. Hey, da passiert etwas in uns drin. Und diese Last von dieser Unsicherheit im Alten Testament, in dem Alten Bund, dass du dir nicht sicher sein kannst, wo du stehst in deiner Beziehung mit Gott. Im Alten Testament, sie hatten keine Heilsgewissheit. Also sie konnten sich nicht sicher sein, ob jetzt meine Beziehung mit Gott in Ordnung ist. Bin ich wirklich gerettet? Ist das vergeben? Das Opfer reicht ja nie aus. Und diese Last ist schon einiges größer, als einfach mal einen Tag ein paar Zügelkisten zu schleppen, Muskelkater ist dann weg und dann geht's. Sondern da tragen wir tagtäglich etwas mit uns rum, wie auch das Volk Israel. Und dieses einmalige Opfer, wo dann im Neuen Bund davon gesprochen wird, Jara wird am Sonntag, wird sie viel mehr darüber sprechen, über Jesus und dass er der hohe Priester ist und diesen neuen Bund und was er erreicht hat. Aber im Alten Testament sind wir immer noch bei diesem Abbild und dass es nicht ausreicht und den Opfertieren. Könnt ihr euch das ein wenig vorstellen? Wenn ich mich im Schlamm wälzen würde, dieses Bild funktioniert nicht in jedem Aspekt, aber ich soll es nochmal so vor Augen führen, dass es nicht im Himmel bei Gott, in der Wirklichkeit, diese Opfer Vergebung und Schuldvergebung bewirken konnten. Wenn ich mich mit Schlamm wälze, dann seht ihr das, dass ich schmutzig bin. Und wenn ich mich dann in die Sonne stelle und ein Schattenwurf geschieht, dann ist hier mein Schatten. Und dann kann ich, solange ich will, könnte ich mit dem Besen und Wasser hier meinen Schatten versuchen zu reinigen. Aber der Schmutz von mir wird nicht abgewaschen. Besonders nicht der Schmutz, der nicht sichtbar ist. Und das war genau diese Situation zu alttestamentlichen Zeiten. Dieser Stress, dass du das loskriegen wolltest von deinem Gewissen, dass du ein reines Gewissen, ein freies Gewissen haben wolltest bei Gott. Und das bringt das mehr zu verstehen. Also warum erzähle ich euch das von dem ganzen Opfersystem oder von dem Opferwesen? Wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir nicht die Tiefe der dramatischen Trennung, die wir eigentlich haben, wo Sünde uns von Gott trennt. Oder wo Sünde heißt einfach, dass wir am Ziel vorbeischießen. Die Bibel sagt, dass die größte Sünde ist, nicht an Gott zu glauben. Dabei geht es nicht um Handlungen, die du falsch machst. Das Gesetz sagt, du musst es genau so und so und so, und so machen und das musst du alles einhalten, dann ist es gut. Die größte Sünde, sagt die Bibel, ist es, nicht an Gott zu glauben. Dieses eigene Gewissen. Und jetzt gibt es mit Ostern gibt es eben ein Jetzt-Aber. Jesus kündet das schon im Alten Testament an. Also es ist nicht so, dass er seinen Plan wechseln musste und sagt, oh, da ging irgendwas schief, jetzt mache ich eine Planänderung. Im Alten Testament war schon immer klar, dass das Gesetz kann dich nicht zum Ziel führen. Also das Gesetz, die Vorgaben, die das Volk Israel einhalten sollte, das war nur im Maßstab, dass sie erkennen konnten, dass sie Gott nie aus sich heraus selbst genügen können. Dass es aus eigener Kraft einfach nicht möglich ist, Gott zu genügen. Es zeigt diese Trennung auf. Das ist der Sinn und Zweck des Gesetzes. Es zeigt das Verhältnis auf zwischen Mensch und Gott. Und in Jeremia 31 wird dann angekündigt, dass Gott sagt, ich werde einen neuen Bund schließen und ich werde mein Gesetz in das Herz und den Sinn der Menschen schreiben. Es kommt etwas von innen, vom Menschen heraus, wo geschieht, wenn wir unser Leben Jesus geben. Das heißt nicht, dass wir dann ein perfektes Leben machen, aber Jesus verändert etwas in uns, weil er für uns etwas getragen hat. Jetzt aber, und das ist der Vers 11, wo es weitergeht, jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Eben das Original. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen. Und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Die Erlösung gilt für immer und ewig, die Jesus für die Menschen am Kreuz vollbracht hat. Es bedeutet, dass dieser Zugang frei ist zu Gott, dass jeder Mensch sich Gott nahen kann, wenn er Jesus angenommen hat als sein Erlöser. Und dass keine weiteren Opfer notwendig ist. Und es bedeutet auch, dass du frei sein kannst von deinem Gewissen, das dich verurteilt. Wenn wir den Blick kurz in die Evangelien richten, dann wollen wir anschauen, wie das von außen eben ausgesehen hat. Also Matthäus, Markus, Lukas, wenn du das liest, dann siehst du das nicht, was so in der geistlichen Welt geschehen ist. Aber was du siehst, was geschehen ist, am Karfreitag dort steht, und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabdani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Er starb am Kreuz. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Also im Vorhang des Tempels zur Zeit Jesu ist dieser Vorhang zerrissen von oben bis unten durch das Werk am Kreuz. Und was macht es? Der Zugang wird frei in das Allerheiligste hinein. Und er wird frei für jeden Menschen. Auch die Priester konnten hineingehen. Und in neutestamentlicher Zeit ist wer Priester? Diejenigen, die an Jesus glauben, sind die Priester. Das heißt, du kannst Gott sehen. Was ist im Allerheiligsten? Die Gegenwart Gottes. Viel näher an Gott kannst du nicht dran, als in dieses Allerheiligste rein. Diesen Zugang hat Jesus aufgemacht an Ostern. Der Zugang ist frei. Und wie ist es jetzt mit unserem Gewissen? Hebräer 10, 19 bis 22 steht, weil wir denn nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu, also durch seinen Tod, den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch, also weil er sein Leib gegeben hat, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns was tun? Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Alles Begriffe, vielleicht fallen die schwer zu begreifen, aber das ist an Juden gerichtet. Dieses Reinwaschen, dieses Besprengtsein mit Blut, der hohe Priester hat das Blut der Opfertiere, hat er auf die Bundeslade gespritzt. Für die war das völlig logisch. Heute macht es nichts, wenn es in der Tiefe, du denkst, ich verstehe das gar nicht so genau. Aber dieser Zugang, der offen ist, das können wir sehr, sehr gut verstehen. Und wir werden aufgefordert, dahin zuzutreten. Und zum Schluss möchte ich mich auf dieses böse Gewissen fokussieren, auf das schlechte Gewissen. Wir müssen kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil dieser Zugang frei ist. Heißt es, dass du dann kein schlechtes Gewissen mehr hast, wenn du zum Beispiel Dinge tust, die Gott nicht gefallen? Es wäre ganz schlecht, wenn wir dann kein schlechtes Gewissen mehr hätten. Weil der Heilige Geist überführt uns und er zeigt uns auf, wo wir noch Fehler machen. Aber Sarah hat es gesagt in der Einleitung, unser Tun und Handeln ist nicht fähig, diesen Zugang zu öffnen oder ist nicht fähig, selbst für uns die Schuld zu vergeben, dass wir es richtig machen. Das ist nicht der Punkt. Also wir reden von anderen Dingen. Aber haben wir manchmal immer noch ein schlechtes Gewissen hinzuzutreten? Denn was könnte geschehen? Was denkt Gott über uns? Ich weiß nicht, das kenne ich manchmal. Es gibt Dinge in meinem Leben, wenn ich Dinge tue, die Gott nicht gefallen, dass es mir nicht ganz leicht fällt, zu Gott zu gehen. Kennst du das? Oder bin ich da alleine? Denn das hat etwas mit dem Schuldgefühl und mit dem Schamgefühl zu tun. Was ist Schuld? Schuld ist, wenn wir Fehler machen. Ich habe etwas Falsches getan, dann habe ich Schuld auf mich geladen. Was ist Scham? Scham ist ein unreines Gewissen, dass mit mir selbst etwas nicht stimmt. Ich bin schlecht. Ich bin nicht genug. Und was machen diese Dinge mit uns? Und jetzt kommen wir ein wenig noch in die Komplexität unseres Wesens hinein. Hinzutreten ist eine Handlung. Also das Hineingehen, das ist etwas, das ich tue, oder? Es ist eine Handlung. Gott sagt aber, dass nichts, was ich tue, mir diese Vergebung gebracht hat, die er für mich gebracht hat. Jetzt gibt es aber Dinge am menschlichen Wesen, die mich mitsteuern. Und das hat mit unserem Gewissen zu tun. Es hat mit unseren Gefühlen zu tun oder unseren Bedürfnissen. Und ich möchte das mal ein Beispiel machen von einem Gottesbild, das du vielleicht hast. Und das ändert sich vielleicht, das ändert sich nicht mit deiner Bekehrung. Also wenn du dich bekehrst, dass einfach alles geändert ist. Also wenn du erzogen wurdest und dir Gott vorgestellt wurde, als ein Gott, der mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, es mag im Fall nichts leiden, keinen Fehler kann ich akzeptieren und du musst alles richtig machen. Dann macht das uns etwas mit unserer Geschichte. Persönlichkeit wird gebildet über die Jahre. Du hast nicht einfach Persönlichkeit, sondern du bist Persönlichkeit. Und diese entwickelt sich aus Geschichte. Also deine Geschichte spielt mit, was diese, alle deine Handlungen auch in diesem Bereich im Hinzutreten mit Gott zu tun hat. Und wenn du zum Beispiel ein Bedürfnis nach Sicherheit hast, weil du in deiner ganzen Geschichte sehr wenig Sicherheit oder Stabilität erlebt hast, kann das bis in deine Beziehung hinein mit Gott Einfluss haben. Und wenn das Bedürfnis von Sicherheit nicht gestillt ist, was hat oft mit Sicherheit zu tun, wenn es nicht vorhanden ist? Dann ist Angst vorhanden. Was macht Angst mit uns Menschen? Es hemmt uns. Angst führt zu Angriff oder zu Flucht. Also wenn etwas da ist, was du vielleicht nicht mal wahrnimmst, mit deinem Gottesbild von dem Hinzutreten, dann hast du Mühe, dich zu nähern. Der Zugang ist offen, ist kein Problem. Wenn dein Gewissen dich verurteilt, dass etwas nicht stimmt, das müsste nicht sein. Das ist offen, haben wir angeschaut jetzt mit der Bibel. Und trotzdem ist es da etwas mit Schuld und Scham bei uns, das uns immer noch hindern kann, hinzuzutreten oder freimütig hinzuzutreten. Das hat im Fall nichts mit Gott zu tun und was er über uns denkt. Die Wahrheit ist, dass wir es könnten. Aber Wahrheit ist auch, dass unsere Geschichte hier tief mitspielt. Wie ist es mit Freude? Hey, wenn du begeistert bist von Gott und alles, dann rennst du hier durch. Wenn dein Bild ist, dass Gott gnädig ist, vergeben ist, barmherzig ist, du gehst wieder vor den Thron von das Kreuz, legst ihm alles hin, dankst, hast du mir vergeben und alles ist gut. Aber es gibt viel komplexere Gefühle, wo wir haben oder Bedürfnisse, die nicht auf den ersten Blick wir wahrnehmen in unserem Alltag, die da mitspielen. Wenn du gelernt hast, eben alles richtig zu machen, oder es hat auch mit Werten zu tun. Wir in unserer Familie machen keine Fehler. Wir machen alles korrekt. Glaubst du nicht, dass das einen Einfluss hat auf deine Handlung zum Hinzutreten? Die Handlung ist die sichtbare Ebene von uns Menschen, aber das, was darunter liegt, was steuert oder mindestens mitbestimmt, sind deine Bedürfnisse, deine Gefühle, deine Werteprägung von deinem Denken. Und das verändert sich erst mit der Zeit, wenn wir lernen, was die Wahrheit ist, was Gott sagt. Wenn du jetzt eine Person bist, wo keine Fehler erlaubt sind, dann richtet sich oftmals der Fokus viel schneller auf dich selbst, als auf das, tritt doch einfach hinzu, geh auf die Knie, bitte um Vergebung, die Annahme ist da bei Gott. Aber was passiert? Du wirst vielleicht ärgerlich. Das habe ich schon wieder nicht geschafft. Ich wusste es eigentlich. Da kommt der Ärger, es kommt vielleicht Wut hoch. Da gibt es eine Breite an Gefühlen, die da sind. Und ich weiß nicht, wenn du wütig bist, ob du die Person bist, die dann wirklich zu Gott rennt. Ich bin eher der, der nicht so schnell zu Gott geht, wenn ich wütend bin. Ich bin eher ein Leistungsmensch. Ich hätte es doch besser machen können. Ich streng mich einfach doch noch ein wenig mehr an. Und da gibt es eine Riesenvielfalt. Vielleicht bist du sogar angeekelt von dir selbst. Dann kommt wieder Scham ins Spiel. Mit mir stimmt etwas nicht. Bei den anderen geht's. Das macht es schwierig, sich Gott zu nahen. Vielleicht ermüdet es dich. Vielleicht erschreckt es dich. Vielleicht frustriert es dich. Vielleicht fühlst du dich hilflos, lustlos, niedergeschlagen, traurig, sauer oder richtig unter Druck. Und ich kann dir sagen, wenn du das alles wahrnimmst, der Zugang ist frei. Du kannst mit all dem direkt ins Allerheiligste gehen. Es spielt keine Rolle. Du kannst zu Gott gehen. Diese Trennung ist aufgehoben. Das ist ein Denken, wo wir über uns selber haben und es ist nicht das Denken Gottes über uns. Wie leicht fällt es dir, dich Gott zu nahen, wenn dieser Zugang frei ist? Du brauchst kein böses Gewissen zu haben. Durch das hat uns Gott frei gemacht von unserem schlechten Gewissen. Und es bedeutet eben, dass wir heute, alle, die nach dem Kreuz sind, die Bibel sagt dem, oder in der Theologie sagt man, dass wir Heilsgewissheit haben können. Wir können sicher sein, dass wenn wir sterben, dass wir bei Gott sind. Es braucht kein weiteres Opfer mehr. Nichts von dir und nichts von mir. Es braucht nichts mehr. Dein Gewissen kann dich noch verurteilen. Und der ganze Hebräerbrief, und das wird dann Jara mehr betonen, sagt, haltet eben fest an diesem Bekenntnis, was geschehen ist. Du bist frei von diesem Gewissen. Du kannst Heilsgewissheit haben, du kannst dir sicher sein, dass du gerettet bist durch das, was Jesus am Tod für dich gemacht hat. Wir waren gestern Abend im Kino mit einigen von euch und haben uns die Dokumentation von Philipp Mickenbecker angeschaut. Seine letzten 3 Monate in seiner Krebserkrankung. Und es hat mich zutiefst berührt, diese Geschichte, diese Echtheit und Realität, die da ist. Das war hart anzusehen, dieser Krebs, was der mit ihm gemacht hat. Aber diesen Frieden, den er hatte, hatte mit dieser Gewissheit zu tun. Er wusste, dass dieser Zugang frei ist. Viele Dinge konnte er nicht erklären, warum er was, wie erleiden musste. Aber seine letzten Worte waren, ich habe Frieden, ich spüre diesen Frieden. Und das ist dieses Gewissen, das einem nicht jetzt verurteilt, müsste ich jetzt in den letzten Atemzügen noch irgendein Opfer bringen, dass ich Gott überhaupt genügen könnte. Und das ist das, was ich dir am heutigen Morgen zusprechen möchte. Halte fest an diesem Bekenntnis und möchte dich herausfordern, achte mal darauf, wie dein Gewissen dich verurteilt oder wann es dich verurteilt, wenn du nicht nach den Maßstaben Gottes leben kannst und ob es dich hindert, einfach hinzuzutreten, weil du kannst es, der Zugang ist offen, dass du beginnst wahrzunehmen, denn wenn du es wahrnimmst, kannst du darauf reagieren und dann bist du die Person, die über deine Gefühle bestimmt und dich nicht hindern lässt, einfach zu Gott zu gehen. In der Anbetung, im Bibellesen und im Gebet. Ich möchte euch einladen, lasst uns gemeinsam beten. Ich möchte die Band einladen, nach vorne zu kommen. Jesus, ich danke dir für dein Opfer am Kreuz. Ich danke dir, dass es einmal gebracht werden musste und dass es für ewig Gültigkeit hat und dass es für uns stellvertretend gegeben wurde und dass wir es einfach annehmen dürfen, wenn wir an dich glauben und dass du uns durch das die Gerechtigkeit zusprichst, die wir nie selbst durch unser eigenes Handeln auf irgendeine Art und Weise erreichen könnten. Ich danke dir, dass dieser Vorhang zwischen dem Allerheiligsten und allem, was davor ist, dass dieser zerrissen ist und dass wir nun freien Zugang haben zu dir und dass wir deine Gegenwart erleben können, dass wir sie erkennen können, dass sie sichtbar ist, dass sie fassbar ist. Und so bitte ich dich für uns alle, dort, wo wir noch in einer Prägung sind, wo unser Gewissen uns verurteilt, dass wir uns nicht Gott nähern könnten, dass wir dort in eine neue Freiheit hineinwachsen dürfen, weil dein Wort es uns verspricht, dass dieser Zugang offen ist und dass wir nichts weiteres bringen müssen. Der Glaube an dich reicht aus. Und das möchte ich proklamieren an diesem Morgen über jedem einzelnen Leben, dass der Geist Gottes etwas in deinem tiefsten Inneren verändert von deiner Geschichte und in deinem Gewissen, das dich noch verurteilt, weil es nicht Gottes Urteil über dir ist. Dass es an diesem heutigen Morgen gesprengt wird und eine Freiheit hineinkommt. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir noch in ein letztes Lied hineingehen, wo es darum geht, dass